Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
So, nun, das war das Formelle. Jetzt kommt es zum interessanten Teil. Wir haben wieder unser FCG-Wohnzimmer aufgebaut, dieses Mal sogar mit 3 Stühlen. Wir haben eine Predigtserie oder Interviewserie mehr, wo Leute erzählen, wie sie Jesus erlebt haben. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann kann er heute noch erlebt werden. Und wir haben Leute, die davon berichten. Und ich möchte jetzt Katrin und Mario bei mir im Wohnzimmer willkommen heißen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bereit seid, eure Geschichte mit uns zu teilen. So, am Anfang möchte ich die beiden kurz vorstellen. Katrin und Mario, sie sind seit 23 Jahren verheiratet. Ich weiß, sie schauen viel zu jung aus, um schon so lange verheiratet zu sein, aber tatsächlich sind schon 23 Jahre. Ihr habt schon 2 erwachsene Kinder, Jan und Fiona. Katrin arbeitet als Kindergartenpädagogin, Mario ist Berufsschullehrer und sie sind beide schon, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeschaut, einige Jahre bei uns in der Gemeinde aktiv. Zurzeit arbeitet sie im Medien- und Technikteam mit, aber auch überall sonst, wo man Leute braucht, seid ihr da. Und für die, die es nicht wissen, wir sind mehr oder weniger verwandt. Also die Katrin ist die Schwester von meinem Mann, also wir sind auch Familie. Genau, es freut mich voll, dass ihr jetzt da seid. Ihr beide habt Jesus als den Auferstandenen erlebt, weil er durch ein Wunder eure Ehe gerettet hat. Kann man das so circa sagen?
Absolut.
Mikro braucht man dafür. Genau. Wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass eure Ehe ein Wunder gebraucht hat oder Rettung gebraucht hat? Erzählt es da mal ein bisschen.
Also ich hole mal aus. Ich erzähle mal, aus welchem Background ich komme. Ich komme aus einer Familie, einer heilen Familie. Eltern sind verheiratet, 2 Geschwister, eben mein Bruder ist der Pastor dieser Gemeinde, meine Schwester ist auch da. Unser Familienleben war so, dass wir regelmäßige Mahlzeiten gehabt haben, Kommunikation war, wir haben normal gesprochen miteinander, es ist nicht geschrien worden zu Hause. Wir haben, das Leben mit Jesus, mit Gott war ganz normal. Also Gott und Jesus und Bibel lesen und mit Gott reden, das war irgendwie ein ganz normaler Teil unseres Alltags. Das habe ich von klar auf gemacht, das war normal, das war aber nicht wirklich aufdringlich oder so. Also es war nicht so, du musst am Sonntag in den Gottesdienst gehen, sonst musst du einen Aufsatz schreiben, das habe ich von anderen Familien gehört früher. Also es war wirklich unkompliziert und einfach. Es war eine heile Familie, würde ich sagen.
Ja, ich bin aufgewachsen als Scheidungskind im Norden von Steyr. Ich komme vom Resthof und ich habe einen Bruder. Ich habe einige schlimme Dinge erlebt in meiner Kindheit, die ich eigentlich irgendwie nicht so verkraftet habe. Also die Scheidung oder 2 Scheidungen eigentlich von meinen Eltern. Die haben 2-mal geheiratet, 2-mal scheiden lassen. Ich hätte immer gehofft als Kind natürlich, dass das eine heile Familie wird. Ist eigentlich nie geworden. Aus den Dingen, die ich da erlebt habe, ist so viel Wut entstanden oder habe ich Wut auch mitbekommen. Und es sind sehr viele Ängste in mir dann eben gewesen. Und diese Wut und diese Ängste habe ich dann eigentlich in meiner Jugend versucht zu kompensieren. Und das habe ich auch gemacht, nämlich mit Gewalt, Drogen und viel Dinge. Nein, Drogen nicht, Entschuldigung, Alkohol. Drogen habe ich mich nie wirklich interessiert als Jugendlicher. Und dann war es aber so, dass ich bin zum Beispiel schwarz gefahren. Ich habe lauter Blödsinn gemacht eigentlich als Jugendlicher. Ich bin zum Beispiel mit 14, habe ich von meinem Urgroßvater ein 125er Buch gekriegt, die habe ich geschenkt gekriegt von ihm, damit ich zu einem Bierdringer fahren kann. Und ja, habe ich viele, viele Dinge gemacht. Mit Gott habe ich eigentlich wenig zu tun gehabt. Bin damals in die katholische Kirche gegangen, immer wieder einmal. Aber richtige Beziehung habe ich eigentlich nicht so gut gehabt. Die ersten Berührungspunkte sind dann schon in Steyr gewesen. Da war eine Jugendgruppe oder Jugendstunde und da bin ich dann das erste Mal hingegangen und da habe ich dann die Katrin gesehen und an diesem Tag habe ich mich auch in sie verliebt und zu meinen Freunden habe ich an dem ersten Tag sogar gesagt, das ist die Frau, die ich immer heiraten werde. Ist er dann wirklich so gekommen. Vielleicht eine prophetische Gabe, kleine. Wir haben dann eine Beziehung begonnen, da war ich so 15, 16 Und mit 17, da war ich dann schon im zweiten Lehrjahr, hat mir dann die Katrin gesagt, dass wir Eltern werden. Und das hat uns natürlich vor gewissen Herausforderungen gestellt. 1999, also zwei Jahre später, 1999 haben wir dann geheiratet, das war ungefähr sechs Monate später. Und ja, ich habe nie so ein richtiges Familienleben eigentlich kennt. Also Vater, Mutter, Kind, alle zusammen, alle glücklich. Und so eine komplette Familie habe ich dann eigentlich erst bei der Katrin erlebt, zu Hause. Das war das erste Mal so richtiges Familienleben.
Ja, und geheiratet habe ich hauptsächlich, weil ich ja ein halb Jahr altes Kind gehabt habe mit Mario und nur daheim gelebt habe und ich wollte meine Eltern nicht auf der Tasche liegen. Ja, da sieht man meine Familie. Der Mario hat gesagt, er hat nicht viele Fotos von uns gefunden. ja, also ich wollte eigentlich meinen Eltern keine Last sein und wir haben auch gesagt, okay, das haben wir uns jetzt eingebrockt, dass wir jung Eltern werden. Abtreibung ist für uns nie in Frage gekommen. Wir löffeln das aus. Wird schon irgendwie gehen. Wird nicht so schlimm sein. Little did we know. So, es war, ja, aber wir waren jung, aber wir haben sehr viele Probleme gehabt.
Also ich habe ein paar Fotos von mir mitgebracht. Zu den Fotos ganz links oben zum Beispiel, da hat mein Großvater gesagt, ich habe versucht, eben meine Emotionen zu loszuwerden, beziehungsweise mich irgendwie ein bisschen zu, ja, auf ein Level zu bringen, dass ich wieder aushaltbar war. Da habe ich zum Beispiel mit dem Stock über dreiviertel Stunde auf den Maibaum eingehauen, damit ich einfach meine Wut ein bisschen loswerden habe lassen oder habe können. Aber ich habe auch schöne Dinge erlebt, wie man sieht. Ich habe super Großeltern gehabt, die sich um mich gekümmert haben und mein Bruder. Und meine Mutter war auch bemüht. Meine Mutter war natürlich selber sehr überfordert mit mir und meinem Bruder. Nicht schrecken, das war unsere Hochzeit. Also die Katrin und ich haben eben 99 geheiratet. Ich bin gerade 19 geworden. Katrin war eben ein knappes Jahr öder als wie ich. Und rechts sieht man eben, wie wir frisch gebackene Eltern sind. Da war der Jan ungefähr 4-5 Tage alt. Was für Probleme haben wir gehabt? Wir waren natürlich in erster Linie sehr jung und sind eben sehr bald Eltern geworden. Wir haben sehr viel gestritten. Mit sehr viel Streiten kann man sich nicht viel vorstellen. Wir haben sogar gestritten zum Beispiel über die Zahnpasta-Tuben. Ja. Ich wollte zum Beispiel, dass man von hinten die Zahnpasta schön viere druckt, damit man alles ganz entleeren kann. Die Katrin hat einfach draufgequatscht. Und das war natürlich dann wieder so ein Streiten. Also wirklich wegen jeder Kleinigkeit haben wir gestritten. Wir haben auch einiges an verbaler und körperlicher Gewalt gehabt. Je so ein Liebesentzug, Distanzierung. Sogar im ersten Ehejahr haben wir einen Seitensprung gehabt. Finanzielle Probleme durch den Start in unserer jungen Ehe. Also eigentlich ein katastrophaler Zustand für den Start. Und was dazu gekommen ist, wir haben beide eine Liebe gehabt zu schnellen Autos, wo wir eigentlich die Finanzen nicht dafür gehabt haben.
Was hat dann eure Ehe gerettet? Was war der Wendepunkt?
Da muss man auch wieder ein bisschen ausholen. Habe ich es gehört? Ja. Meine Schwester hat immer Wetten mit uns veranstaltet. Also sie hat, wie sie in Wien war, Wetten veranstaltet mit ihren Freunden zu Silvester. Und dann ist sie wieder nach Steyr zurückgekommen. Damals war mein Garten zu Hause. Und dann hat sie gemeint, machen wir auch diese Wetten zu Silvester, die sind einfach voll cool. Und ich muss sagen, der Mario wird es noch erklären, was das für Wette war. Aber diese Wette hat sehr viel verändert. Also grundsätzlich, das war so im siebten Ehejahr, glaube ich, war das, wie wir das mit der Wette gemacht haben. Ich will noch gar nicht zu viel verraten, aber der Mario war eben sehr jähzornig von vornherein früher. Das war sehr, sehr schwierig. Also er war so jähzornig und eifersüchtig oft. Und ich war oft ein bisschen unter Angst gelitten, weil ich nicht gewusst habe, ob er nicht wieder mal auszuckt oder irgend sowas. Und durch diese Wette hat sich er so verändert. Und das hat nicht nur Veränderung bei ihm gebracht, sondern auch in der Ehe. Und ja, du beschreibst da mal kurz, um was da gegangen ist.
Also diese Wette ist folgende gewesen. Man sollte irgendetwas machen, das man nicht machen möchte. Und das innerhalb von einem Jahr. Sollte man das nicht schaffen, muss man sich der größten Angst stellen. So, meine größte Angst war eigentlich Kontrollverlust. Und was ich nie gemacht hätte, war eigentlich in ein Flugzeug zu steigen und irgendwo hinfliegen. Zugfahren ist gegangen, mit der Katrin mit von meinem Auto auch. Aber fliegen ist einfach ein No-Go gewesen. Ja. Das ist einfach nicht, war nicht möglich für mich. Und was ich nicht machen wollte, ist eigentlich lesen. Ich war nicht so der Belesenste. Aber ich habe dann einfach gesagt, okay, ich lese in einem Jahr die Bibel durch. Plus von jedem Buch, das sind 27 im Neuen Testament, lerne ich einen Schlüsselvers auswendig. So, und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich fliehen. So, ich habe am ersten Tag zum Lesen angefangen. Aber ich war dann so begeistert von dieser Bibellese und nicht nur begeistert, sondern vom Lesen selbst, weil ich habe eigentlich die Bibel gelesen und habe das gleich umgesetzt, was da drin gestanden ist. Also ich habe über alles mit Gott drüber gesprochen, was ich da gelesen habe. Und ich muss dazu sagen, ich war dann im August fertig mit dem Bibellesen und das hat mich aber in den 8 Monaten so verändert, dass ich keine oder kaum mehr Ängste gehabt habe und dann bereit war, dass ich ins Flugzeug steige. Jetzt habe ich mich bewusst entschieden, dass ich diese Verse nicht auswendig lerne, damit ich fliegen muss.
Ich habe auch geschaut, dass es nicht auswendig lernt, weil ich wollte wieder mal fliegen.
Also das war mein erster Flug. Ich habe natürlich schon ein bisschen Bammel gehabt, ich habe einige Hormone verloren dort an dem Tag. Aber trotzdem habe ich gewusst, Gott ist mit mir und mir wird nichts passieren.
Es war also witzig, wenn ich sage, beim Start. Er hat sich voll geklammert an mich. Aber es war cool. Seitdem fliegen wir gern miteinander. Ja, das war so eine Sache, diese Wette hat Mario wirklich krass verändert. Also dieses Bibellesen hat Mario so verändert. Also das ist für mich auch ein Beweis dafür, dass Bibellesen nicht einfach irgendein Märchenbuch ist, sondern es bewirkt was. Also er hat oft gesagt, wenn das da steht, Gott, dann musst du mir das sagen oder dann will ich das erleben. Also hat Gott mit Gott auch so gesprochen über das. Und Gott hat ihn voll verändert. Er war kaum bis nicht mehr je zornig danach. Und das hat so eine Veränderung bewirkt. Also ich habe es am meisten gespürt und die Kinder dann auch. Also wir haben damals schon 2 Kinder gehabt. Ja. Was uns noch geholfen hat für unsere Ehe, ein befreundetes Ehepaar, das hat bei uns damals im Haus gewohnt, die haben mit uns, die haben selber 3 Kinder gehabt, der Petra und der Gernot, die haben auch schwierige Zeiten gehabt und mit denen haben wir immer wieder sprechen können. Also ich habe mit der Petra ganz oft geredet und erzählt, wie es mir so geht und sie hat mir Tipps gegeben oder hat einfach zugehört, das hat sehr geholfen. Auch der Hauskreis, das ist so eine Gruppe, wo man sich am Nachmittag oder am Abend trifft und miteinander über die Bibel spricht oder austauscht, hat mir auch sehr geholfen. Also ich kann mich noch erinnern, manche werden sich auch erinnern, dass ich oft weinend im Hauskreis war, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht. Es war schon eine schlimme Zeit. Ja, was hat uns noch geholfen? Eben meine Beziehung, die ich mit Gott gehabt habe von klein auf, hat mir sehr geholfen. Ich habe nach wie vor in der Bibel gelesen, ich habe mit Gott geredet, ich habe ja Marius gesagt, ich weiß, dass ich oft irgendwo mit Gott geredet habe im Schlafzimmer, weiß ich, dass ich einmal mit ihm gehadert habe und gesagt, warum hast du das zulassen, dass wir heiraten? Ich finde es so schlimm, es ist so schrecklich, du weißt eh genau, wie alles wird. Warum hast du das überhaupt zulassen? Weil wir einfach so viel gestritten haben und ich habe mich selber oft nicht gekannt, also ich habe wirklich, wenn wir gestritten haben, nicht nur wegen Zahnpastatum, sondern auch krasse Sachen. Ich habe ihm oft Sachen nachgeschossen und habe geschrien wie eine hysterische Frau. War ja. Also es war wirklich schlimm. Am 10. Hochzeitstag haben wir diese Karte geschenkt bekommen von meiner Mama, wo der Spruch draufsteht. Und das stimmt. Also ich habe dann wirklich erlebt, einmal wie es ist alles kaputt, es ist nach außen. Ich habe versucht, diese heile Welt zu halten. Auch in der Kirchengemeinde will man natürlich nicht als streitendes Ehepaar dastehen. Man versucht, das alles nicht so schlimm ausschauen zu lassen, aber wie es halt hinter der Fassade ist, das ist oft nicht so lustig und schön gewesen. Am 10. Hochzeitstag eben
Da haben wir damals, wir haben es WG genannt, wir haben zu Hause gelebt wie in einer WG. Wir haben nur noch über das Notwendigste gesprochen, wenn wir draufgekommen sind, das hilft uns, dass wir uns nicht zu sehr in den Haaren liegen. Wir haben nur über das Notwendigste gesprochen, die Kinder, Organisatorisches. Und jeder hat seine Dings gemacht, was er machen wollte. Und ja, ich war innerlich entspannter, wenn wir es so gemacht haben und nicht so unter Stress. Dann haben wir gemeint am 10. Hochzeitstag, ja, wir reden wenigstens noch miteinander. Wenn es nur das Wichtigste ist, gehen wir essen oder wir fahren mit dem Zug mit, was haben wir gesagt, irgendeinen Alkohol nehmen wir uns mit und fahren mit dem Zug schon mal nach Linz, dass wir ein bisschen lockerer sind. Und sind in Linz fortgegangen und das war unser 10. Hochzeitstag. Und irgendwie ein bisschen ein Hoffnungsschimmer war trotzdem da, dass wir vielleicht das irgendwie schaffen könnten. Ist aber dann trotzdem nicht wirklich besser geworden. Ich habe das immer beschrieben, unsere Ehe funktioniert so, 2-3 Tage schön, dann 2-3 Wochen schrecklich und 2-3 Tage vielleicht wieder schön und dann wieder schrecklich. Das war so unsere Ehelinie, sage ich mal. Was dann wirklich den Beginn des Durchbruchs bewirkt hat, das war aber dann schon im 9., 10. Ehejahr, glaube ich eben. Da haben wir in Gasten damals gewohnt, der Annette und meine Schwester und die sind immer laufen gegangen. Und ich habe sie auf dem Laufenden gehalten von unserer Ehe halt. Und sie hat dann anscheinend mit einer Kollegin an der Uni Linz am Mathematikinstitut gesprochen und die hat ihr ein Buch gegeben für mich. Das habe ich heute wieder vom Dachboden geholt, dieses Buch. Es ist Englisch und es heißt Praying Through the Deeper Issues of Marriage von Stormy O'Martian. Ich habe begonnen, es zu lesen, weil man dachte, naja, wenn es nicht hilft, dann schadet es wahrscheinlich auch nicht. Und habe dann angefangen und es war eigentlich sehr interessant. Also jedes Kapitel beinhaltet ein anderes Thema über die Sprache, wie man miteinander spricht in der Ehe, über die Herkunftsfamilie. Und am Ende von jedem Kapitel ist dann ein Gebet aufgeschrieben, das man dann einfach laut lesen kann, darf, soll. Und ich habe das gemacht. Und ich habe ab und zu dann dem Mara davon erzählt, weil ich es eigentlich interessant gefunden habe, die Themen. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, wenn das Gebet so wichtig ist, ja, dann betzt halt für mich.
Ja, da sind wir in der Küche gesessen, wieder einmal. Und da hat dann die Katrin angefangen zu beten und ich war eigentlich innerlich gar nicht so wirklich bereit für das Gebet, aber ich habe mir gedacht, ja, eigentlich, ich möchte dem eine Chance geben. Und dann ist aber was passiert, was ich noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie irgendwie ein Bild oder irgendwas gesehen von Gott, ja, im Geist, wie man sagt. Und da ist aber das gewesen. Also ich war auf einmal wie in einem Kinosaal, habe einen riesengroßen geschmiedeten Schlüssel gesehen, der sich gedreht hat, also der war sogar noch schöner als wie der, der hat sich gedreht wie auf einem Tablett und ich habe wirklich eine Stimme gehört, akustisch hörbar, Gebet ist der Schlüssel für eure Ehe. Und ich habe nichts anderes machen können, als wieder, also ich habe gewohnt wie ein kleiner Schlosshund, also ich habe sowas noch nie erlebt gehabt, dass Gott so direkt zu mir gesprochen hat und ich habe gewusst, Gott will das von mir, ja. Und wir haben dann eben ab da angefangen, miteinander und füreinander zu beten. Und ich habe angefangen, regelmäßig irgendwelche Andachten zu lesen und Bibellesepläne in verschiedensten Apps und so weiter. Also ich war dann sehr motiviert, dass ich da in diese Richtung gehe. Ja. Vielleicht kurz ein paar Gebetserhörungen, die wir gehabt haben. Ja. Ich persönlich für mich habe Selbsterkenntnis, ja, Selbstwahrnehmung, wer bin ich denn eigentlich, wie sehe ich mit Gott eigentlich? Und da lerne ich immer noch. Unsere Ehe, also ab dieser Zeit haben wir wirklich gewusst, dass es anders ist. Ich habe lang für erfüllende Arbeit gebetet, jetzt habe ich eine wirklich genialste Arbeit, was für mich passt. Wir haben uns lang ein Haus mit Garten gewünscht, wo wir gewusst haben, das können wir uns gar nicht leisten. Gott hat sogar das geschenkt. Auch wegen der Gesundheit. Ich war nicht immer recht gesund. Und ich habe immer wieder gebeten, dass mir Gott dieses Reden immer wieder neu schenkt. Ich möchte immer wieder Gott neu hören und das hat er mir auch geschenkt.
Wie hat sich jetzt dann eure Ehe dadurch verändert, dass ihr gemeinsam gebetet habt? Wie sieht die Ehe jetzt im Vergleich zu vorher aus?
Ganz anders. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Also wir streiten nicht mehr, wir haben Meinungsverschiedenheiten. Ja, wir sind zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Hintergründen, immer noch. Aber wir fetzen nicht mehr, sondern wenn wir wirklich einmal an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt können wir eigentlich, wir können das jetzt nicht lösen, entweder lassen wir stehen und warten bis am nächsten Tag oder wir gehen gleich ins Gebet. Und das ist, was einen mega Unterschied macht. Was wir auch gelernt haben, was einer von den Hauptpunkten auch ist, ist Vergebung. Nämlich, dass man, wenn man merkt, man ist verletzt, irgendwas passt nicht, ja, dass man einfach das aussprechen, dass, auch wenn man es nicht spürt oder nicht will, ich sage das, ich vergib da. Ich weiß nicht warum, ich vergib da das jetzt einfach, ich möchte weiter vorwärts gehen. Oder auch um Geduld oder den richtigen Tonfall zu finden, denn das habe ich früher nicht so können. Auch für Finanzen haben wir gebetet, ja, oder beten wir alle noch, dass Gott uns mit etwas Positivem überrascht. Das hat er so oft da und wir können das immer wieder nicht einmal fassen, wie gut Gott zu uns ist. Wir haben eine Veränderung an uns selbst und an unserem Denken haben wir erlebt. Und unsere Einstellung, auch die Erwartungshaltung dem anderen gegenüber. Ich habe oft geglaubt, meine Frau muss mich in allen Möglichen erfüllen, wenn ich heimkomme von der Arbeit, muss ich essen da, also wenn sie muss, ist dafür da und so weiter. Also diese Erwartungshaltung zum Beispiel ist eigentlich auch falsch. Aber da hat sich wirklich extrem, extrem viel geändert.
Also ab dem Gebet damals, wo er den Schlüssel gesehen hat, haben wir wieder miteinander zum Reden angefangen und wir haben eben auch gemerkt, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Also unsere einzige Gemeinsamkeit von vornherein, von Anfang an, war, dass wir uns gegenseitig attraktiv gefunden haben und dass wir beide Autos mögen. Und wir haben gesagt, und das war's. Es ist jetzt, unsere Autoleidenschaft ist dann sehr stark wieder gesunken und ja, dann haben wir nichts gehabt. Und Gott hat uns ja immer wieder, wir haben dann auch gebetet darum, dass er uns sagt, was wir gern gemeinsam machen, weil das ja auch wichtig ist. Vor allem in einer Phase, wo die Kinder jetzt groß sind und eigentlich dann schon ausziehen, braucht man Gemeinsamkeiten. Und Gott schenkt uns immer mehr Aha-Erlebnisse, dass wir das und das ja eh gern gemeinsam machen. Oder manche Sachen entwickeln sich auf einmal. Ich wollte früher mit ihm immer spazieren gehen. Nein, das wollte ich auf keinen Fall. Das tun wir jetzt gern gemeinsam. Es sind so Kleinigkeiten, die auf einmal bewusst werden und das schenkt Gott auch. Also auch das, mit, was du gesagt hast, Gott bitten um Überraschungen, macht das, probiert es aus. Gott ist so gut, er möchte so gern uns positiv überraschen. Wenn man nicht bittet, naja, dann kriegt man es nicht. Also ist auch irgendeine Sache, das kann jeder für sich privat machen, aber also für sich persönlich, aber in einer Paarbeziehung ist das auch super, wenn man Gott wirklich um Kleinigkeiten, aber auch um große Sachen bittet. Wir haben einfach gewusst, jetzt ist es wirklich anders. Und diese 10 Jahre, die so hart und so schwer waren und so viel Tränen und Energie gekostet haben, das hat sie nach diesem Gebet, ich habe es ja nicht erzählt gehabt, ich habe, bevor wie das mein Buch war, in der Küche mal gebetet, voller Verzweiflung, habe gesagt, Gott, wenn du jetzt nicht irgendwas veränderst an Mario oder an der Situation, dann pfeife ich auf die Beziehung zu dir, weil ich habe es so genug gehabt. Und er hat es wirklich so drastisch verändert durch Buch und so Geschichten. Und ja, er ist einfach so gut. Und wenn ich mit jemandem sprich, über dass Gott erlebbar ist, dann sage ich immer, das größte Wunder meines Lebens ist das, dass unsere Ehe noch intakt ist und dass überhaupt, dass wir nicht geschieden sind. Also das ist echt das größte Wunder überhaupt. Und das ist aber nicht, weil wir uns so bemüht haben, sondern weil einfach so viele Sachen von außen passiert sind, die wir nicht beeinflussen haben können. Also versuche einmal, dein Denken zu verändern. Ich habe es immer probiert, 10 Jahre lang ist es nicht gegangen und dann habe ich gebetet, dass Gott vielleicht mich mal verändern soll. Und tatsächlich, wow, die Einstellung und das Denken hat sich sehr stark verändert und das war innerhalb von Wochen und auch 2-3 Monaten. Gell? Es hat sich wirklich krass schnell geändert und wir haben es gewusst, das ist wirklich passend und wirklich forever. Ja.
Mhm. Ja, und was wir auch entdeckt haben, ist, diese Gegensätze, die wir eigentlich irgendwie als, also nicht als positiv wahrgenommen haben, die haben wir jetzt, das sehen wir jetzt ganz anders, nämlich als Ergänzung. Ich habe gar nicht gewusst, wie sehr die Katrin mich ergänzt, dass wir gemeinsam, wenn wir was machen, es rennt perfekt. Also wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist, was wir vorher eben nicht gehabt haben, weil wir nicht versucht haben, eins zu sein. Und jetzt machen wir das. Wir, egal, was wir arbeiten. Gestern haben wir im Garten wieder gearbeitet. Wir brauchen nicht einmal viel kommunizieren. Es bringt ja jeder seine Gaben ein und es rennt perfekt. Eine kleine Sache, was wir nur erlebt haben, ist, wir haben uns zum 10. Hochzeitstag oder nach dem 10. Hochzeitstag, dann haben wir sie eigentlich gewünscht, nachdem Gott da eigentlich schon was angefangen hat, dass wir als Zuckerl in die USA fliegen wollten, aber wir haben natürlich die Finanzen nicht gehabt.
Hochzeitsreise haben wir ja keine gemacht gehabt.
Und dafür haben wir auch gebetet. Und das war so krass. Es hat sich jemand dann gemeldet, innerhalb von einer kurzen Zeit, innerhalb vom ersten Tag, wo wir sich entschieden haben, dass wir umfliegen wollen, hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, wir haben es am Herzen, wir wollen euch die Flüge zahlen. Dann ist jemand anderer da gewesen, die haben gesagt, sie wollen uns unterstützen mit dem Mietauto. Und wirklich, es ist eins nach dem anderen so dahergekommen. Es war für uns eine Low-Budget-Reise, aber es war für uns die schönste Reise unserer Zeit eigentlich gemeinsam. Gell? Also auch sowas schenkt Gott. Ich möchte euch aber jetzt nicht dazu ermutigen, dass ihr alle für irgendeine Reise bittet, aber Gott ist einfach so genial und so großzügig einfach. Halt euch das im Hinterkopf, Gott ja. Ist einfach extrem großzügig.
Gibt es sonst noch etwas, was ihr Ehepaaren mitgeben möchtet?
Ja, unbedingt. Bewusst Zeit einplanen füreinander. Wir haben gemerkt zum Beispiel, wenn wir viel unterwegs sind oder viel im Alltagsgeschäft, wir finden kaum die Zeit oder die Gedanken für den anderen nicht. Ja? Wir sind so beschäftigt, wie wir. Und wir haben uns immer wieder vorgenommen oder machen wir immer wieder, dass wir an einem Freitagabend, wir setzen uns zusammen, entweder trinken wir einen Tee oder ein Bier miteinander und dann quatschen wir und dann fragen wir, wie geht's da? Wo kann ich dich unterstützen? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Das bringt wirklich viel. Und was extremer Faktor ist, Spaß haben. Und zwar nicht auf die Kosten vom anderen, sondern eigentlich wirklich miteinander Spaß haben, sich zu ermutigen und auch schauen, dass man irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, diese auch forcieren, dass man die gemeinsam macht. Falls man es nicht weiß, kann man Gott bitten, dass er an Gemeinsamkeiten schenkt oder zeigt, was schon da ist.
Und ich kann nur sagen, einfach ganz ehrlich mit Gott reden. Ich weiß, manche unsere Gebete waren manchmal nur so, Jesus, hilf uns. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr oder wir wissen nicht weiter und das war's. Also man muss eh kein großes Tamtam-Gebet sprechen, sondern einfach ganz ehrlich mit Gott reden. Es kann ihn nichts überraschen. Und ja, das war unser Trauvers von unserer Hochzeit. Und der Vers hat mich durchgetragen, hat uns sehr oft durchgetragen und wir sollen uns keine Sorgen machen. Ich weiß, es ist schwierig, vor allem wenn man mittendrin steckt. Aber wenn man die Sorgen dann Gott gibt und er mal lässt und Gott um jedes bittet und er ihm sagt, was uns fehlt, aber auch das Danken nicht vergessen. Also meine Mama hat immer gesagt, Gehorsam belohnt Gott. Und das ist mehr oder weniger auch ein Auftrag Gottes an uns. Wir sollen uns keine Sorgen machen, wir sollen ihm alles geben. Es gibt einen anderen Vers, werft alle eure Sorgen auf Gott. Werfen ist nicht so. Also werfen ist ja emotional, finde ich. Und wenn man Gott etwas wirft, dann ist das vielleicht eine emotionale Geschichte, aber man darf Gott alles hinwerfen und hinschießen und es überrascht ihn ja nicht, weil er kennt uns ja eh. Also das ist so eine Sache, einfach, wenn wir was in der Bibel erkennen, Bibel lesen hilft definitiv, wenn man in der Bibel was erkennt, dann vielleicht probieren umzusetzen, Gott gehorcht, also Gott belohnt Gehorsam, er tut das gern. Was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Es hilft definitiv, wenn man andere Paare aufsucht, mit einer Rede, zu denen man Vertrauen hat, vielleicht auch zum Lebensberater gehen. Ich muss zugeben, wir haben letztes Jahr wieder eine Krise gehabt, eine massive Krise. Ich habe eine Krise gehabt und dadurch haben wir eine Krise gehabt. Und ich war bei einer Lebensberaterin und das hat mir sehr geholfen, dass da das Ganze nicht irgendwie aus. Ich habe jemanden gehabt, der mir zuhört und Fragen stellt, und das war auch sehr gut. Also wenn man nicht weiter weiß, ist es absolut keine Schande, wenn man jemanden anderen um Hilfe bittet. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und eben füreinander beten, miteinander beten, alleine beten. Gott ist einfach wirklich real und erlebbar.
Ich möchte dazu sagen, dass es nicht einfach war, ja, die letzten 23 Jahre. Wir haben auch viel Arbeit gehabt. Wir haben uns wirklich eingehängt in unsere Ehe. Wir wollten wirklich daran arbeiten. Und wir haben eben gelernt, zum Beispiel richtig zu kommunizieren. Ja. Nicht mehr in Ich-Botschaften. Also nur mehr in Ich-Botschaften, sondern nicht mehr in Du-Botschaften. Ja. Oder die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen einmal herauszufinden. Was brauche ich denn? Und wie kann ich das dann kommunizieren? Das ist nämlich ganz eine harte Geschichte gewesen eigentlich. Auch Respekt und Achtung füreinander haben wir gelernt. Das ist auch ein großer Punkt gewesen. Und eben gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein. Als Mann ist man zum Beispiel immer irgendwie, ja, für mich war das so wie mit anderen Frauen, war eigentlich ein No-Go. Ich habe gewusst, es geht nicht. Ich will gesegnet werden von Gott. Ich will, dass Gott mich und meine Ehe segnet. Und darum habe ich mich da nie einlassen können. Obwohl es eigentlich emotional öfters knapp war, muss ich ehrlich zugeben. Also ich will meiner Frau treu sein. Ich möchte euch noch mehr da geben, entspannt euch gemeinsam und ganz bewusst und lernt euch neu kennen. Nehmt euch Zeit füreinander und genießt euch und ganz, ganz speziell eben macht es. Habt viel Spaß in der Ehe.
Dankeschön. Kostenloses Eheseminar für euch alle heute. So viele Tipps. Danke, Katrin und Mario. Heute, also bis jetzt, ist sehr viel um Ehe und Beziehung gegangen. Vielleicht geht es dir ähnlich, wie es Katrin und Mario gegangen ist, dass du das Gefühl hast, hey, ich stehe meiner Ehe an und eigentlich brauche ich ein Wunder. Aber es werden einige von euch da sein, die sind glücklich verheiratet oder zumindest zufrieden verheiratet. Und manche von euch, die sind vielleicht nicht einmal in einer Beziehung, sind Single und fühlen sich vielleicht dann weniger betroffen von dem ganzen Thema. Ich glaube, dass egal wo wir sind, wir heute etwas mitnehmen können von ihrer Geschichte. Wenn du zufrieden verheiratet bist oder wenn du in einer Krise bist, aber selbst als Single kannst du da lernen, gute Prinzipien für eine zukünftige Ehe, die du vielleicht haben wirst, oder auch Dinge, die du sagst, die kann ich vielleicht in einer Freundschaft integrieren, die ich habe. Das gemeinsame Gebet war für euch, oder Gebet war der Schlüssel zur Veränderung. Und ich habe einen Bibelvers mitgenommen, der über gemeinsam beten spricht. Zwar nicht für Ehepaare speziell, aber ich glaube, dass er genauso für Ehepaare gilt. Und den möchte ich vorlesen. Ich lese diesmal aus der Übersetzung, die heißt Das Buch. Genau, ganz ein kreativer Name für eine Übersetzung, aber ja, sehr modern auch geschrieben. Dann, genau, ich habe es euch auf Folie mitgebracht. Ich versichere es euch noch einmal, wenn zwei von euch auf der Erde im Gebet übereinstimmen, dann wird mein Vater, der über alles herrscht, es euch geben, ganz gleich, was es sein mag. Wo auch immer zwei oder drei in meinem Namen zusammenstehen, dort bin ich selbst in ihrer Mitte gegenwärtig. Wenn du mit deinem Mann, mit deiner Frau betest, dann ist Jesus selbst gegenwärtig. Das hat er schon versprochen vor der Himmelfahrt, lange davor. Er ist da, er ist gegenwärtig. Und im ersten Vers, im Vers 19, heißt es sogar, wenn zwei übereinstimmen, dann wird der Vater alles geben, was wir bitten. Und wenn ich das lese, löst es eine Spannung in mir aus. Ja. Wer kennt es, dass er mit jemand gemeinsam für etwas gebetet hat und es ist nicht passiert? So, ja. Genau. Kennen wir alle. Jetzt ist die Frage, müssen wir die Bibel irgendwie umschreiben, damit sie wieder stimmt? Oder müssen wir da irgendwie, ich meine, stimmt das, was Jesus da versprochen hat oder nicht? Weil im Alltag ist es ja oft nicht so. Und ich glaube, es gibt zwei Schlüssel. Ich verstehe die Stelle auch nicht ganz. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum manchmal Gott wirkt und manches Mal nicht. Aber etwas, was in diesem Vers, im zweiten Vers nämlich drinnen steht, da steht, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Was bedeutet es, in Jesu Namen zusammenzukommen? Das bedeutet, in seinem Willen zusammenzukommen. Das bedeutet, das zu beten, was auch Jesus beten würde, was sein Wille war. Und wenn wir uns anschauen, was Jesus so gebetet hat, das bekannteste ist Vater unser. Da betet er, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, den wir auch brauchen, zu erkennen, hey, wir sollen im Willen Gottes beten und nicht in unserem Willen. Manchmal hätten wir so gute Pläne und Gott ist vielleicht gar nicht so begeistert von unseren tollen Plänen. Und manchmal verstehen wir vielleicht auch nicht, weil es wirklich gut klingt und es ist doch biblisch oder so. Und trotzdem dauert es. Letzte Woche ist im Wohnzimmer der Tobi mit der Regina gesessen und er hat eine mathematische Formel für uns mitgehabt. Die hat geheißen, Glaube plus Geduld ist gleich Wunder. Katrin und Mario haben 10 Jahre gebraucht, bis das Wunder gekommen ist. Das ist nicht, also ich bin mir sicher, du hast davor auch schon vor Verzweiflung mal zu Gott geschrien. Und trotzdem hat es gedauert. Manchmal dauert es einfach auch. Also das sind so nur 2 kurze Impulse, die ich da geben möchte. Ist erstens, hey, wenn wir beten, dann ist Jesus in der Mitte. Und er verspricht uns etwas. Und wir dürfen ihm auch vertrauen, selbst wenn unser Alltag manchmal anders aussieht. Und jetzt im Nachhinein, ich bin froh, dass nicht alle meine Gebete erhört wurden. Besonders die aus meiner Teenagerzeit. Da bin ich sehr dankbar, dass da Gott manches einfach auslassen hat. Das hätte man sicher nicht alles gut getan, jetzt im Nachhinein. Wenn wir als Paar beten, dann verändert es unsere Perspektive. Es verändert unseren Blick. Also man kriegt so ein bisschen mehr die Vogelperspektive und die Dinge, die plötzlich, die vorher nur so groß waren und das, es gibt ein bisschen Weite zum Atmen und es rutscht in die richtige Perspektive. Man merkt, hey, wir sind jetzt vor dem Thron Gottes, dem Allmächtigen und meine Probleme sind nicht zu groß für ihn. Und was ich halt auch glaube, was ihr auch erlebt habt, ist, wenn wir beten, verändert sich zwar die Situation, aber in allererster Linie verändern wir uns. Es verändert etwas in uns. Vor allem, wenn wir im Willen Gottes beten. Also wenn wir nicht nur beten, ja, ich brauche ein neues, schnelles Auto, das verändert mich innerlich vielleicht weniger, wie wenn ich bete, sage, hey, Gott, dein Wille verwirkliche sich in meinem Leben. Lass mich dich besser erkennen. Ich habe mit einem anderen Ehepaar auch vor kurzem gesprochen, die eine Krise hatten und mit ihnen über die Krise geredet. Und die Ehefrau hat gemeint, das, was sie in der Krise irgendwie auch durchgetragen hat, war das Bild vom Anker. Also die Praxistipps braucht man noch nicht. Genau. Ich habe ja da auch eine Bibel mit Anker. Sie hat gesagt, in der Krise, wo es uns nicht gut gegangen ist, wo wir nimmer aneinander festhalten wollten vielleicht, haben wir beide an Jesus, unserem Anker, festgehalten. Ich am einen Haken und mein Mann am anderen Haken. Und gemeinsam sind wir am Kreuz in der Mitte gehängt. Und ich glaube, das passiert auch. Wenn wir als Paare beten, auch in Krisenzeiten, wir halten vielleicht nicht mehr einander die Hand, aber wenn wir an Jesus festhalten, hält er uns immer noch zusammen. Und so ist mein Predigt to go für heute. Gemeinsames Gebet ist der Kleber für die Ehe. Also gemeinsames Gebet ist der Kleber, der Ehen zusammenhält. Als Tobi und ich noch nicht verheiratet waren, haben wir mehrere Paarbücher gemeinsam gelesen. Das machen wir heute so noch nicht mehr. Haben wir schon so viel Erfahrung, braucht man nicht mehr nach. Und eines der Bücher war, wenn Paare beten. Das Buch, wir haben es nicht mehr, wir dürften es mal verborgt haben und nicht mehr gekriegt haben. Aber was ich mich noch erinnern kann, ist, in dem Buch schreiben die Autoren, von Paaren, die gemeinsam beten, wird eines von 1000 geschieden. Und das hat mich begeistert. Gemeinsames Gebet ist der Kleber, der Ehe zusammenhält. Und in dem Buch haben sie damals noch geschrieben, auch, dass es oft sehr schwierig ist. Also Leute, die beten in der Gemeinde, die beten in den Kleingruppen, die beten mit der Familie, wo es Paar, beten die kaum. Und ich habe mir gedacht, na, wir machen das mal anders. Ja? Ich war voll motiviert, weil 1 von 1000 wird nur geschehen, ja? Die gemeinsam beten. Und jetzt im Nachhinein, wir sind ja doch ein paar Jahre schon verheiratet, kann ich euch sagen, es gab Zeiten, da haben wir mehr gemeinsam gebetet und dann wieder Zeiten, da hat es gar nicht gut funktioniert. Es sind auch unterschiedliche Lebensphasen und wie ich mich jetzt wieder mit Katrin und Marius Interview beschäftigt habe und das vorbereitet, haben wir gedacht, nein, wir müssen da jetzt wieder mal drüber reden, das muss besser werden. Also wir haben jetzt keine Ehekrise, aber ich glaube, dass wir in guten Zeiten ein Fundament legen können, damit wir in Krisen der Kleber dann auch wirklich hält. Also nur weil die Ehe gerade gut heißt, heißt es nicht, dass nicht gemeinsames Gebet noch enorm was verändern kann. Ja, ich werde eh nicht mehr recht weit ausholen. Ich komme schon zu den Praxistipps. Ich habe da jetzt Praxistipps für Paare und dann noch was für Singles auch. Das erste ist, findet einen geeigneten Zeitpunkt. Ich bin ein Morgenmensch, stehe morgens auf und mein Kopf rennt. Tobi ist ein Abendmensch. Also alles, was ich vor 10 ihm frage, sagt immer, mein Gehirn funktioniert noch nicht. Abends, wenn er seine Hochphase hat, bin ich gestresst, weil ich will schlafen. Ja? Also tatsächlich bin ich fast ein bisschen gestresst, dass ich endlich ins Bett komme. Das heißt, morgens und abends ist nicht unbedingt der ideale Zeitpunkt, um gemeinsam zu beten, weil einer von uns nicht wirklich fit ist. Ja? Wir haben darüber geredet, was wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, auch wenn wir es nicht täglich vielleicht schaffen, aber vielleicht 2-3 Mal die Woche, dass man zumindest dann gemeinsam betet. Also setz dich hin mit deinem Partner, rede drüber und schatz, was könnte der Zeitpunkt sein? Und wenn ihr was ausprobiert und draufkommt, hey, es war kein guter Zeitpunkt, na, so schnell geben wir nicht auf. Also ich bin überzeugt, dass Gebet total angefochten ist. Also Satan hasst es, wenn Christen beten. Und wenn 2 Leute gemeinsam beten wollen, haben 2 Leute gute Gründe, um, jetzt ist es gerade so stressig oder ich bin schon summiert und wir haben eh schon mal dafür betet und jetzt, ich bin grantig auf den anderen. Also so schnell lassen, geben wir nicht auf. Also mich motiviert das, wenn ich drüber nachdenke, also Satan, so schnell kriegst du mich nicht. Also da gebe ich jetzt nicht gleich auf. Ja. Genau, also erster Tipp, findet einen geeigneten Zeitpunkt. Das zweite ist, betet im Willen Gottes. Also es geht nicht darum, zu beten, in erster Linie Gott macht, dass die Katrin endlich die Zahnpasta richtig zusammendruckt. Sondern ich glaube, es ist viel wichtiger zu beten, hey, lass sie deinen Willen für ihr Leben erkennen. Lass sie erkennen, was für reiches Erbe sie schon hat, was für übermächtige Kraft du in ihrem Leben verwirklichen willst. Wenn wir die Gebete lesen, die Paulus da geschrieben hat für die Gemeinde, können wir so viel lernen. Und ich glaube, es ist viel mehr Kraft darin, wenn wir das beten, was Gottes Wille für unser Leben ist. Natürlich dürfen wir auch für Alltagsanliegen beten, aber wir wollen da nicht bleiben. Und ich glaube, es ist voll, voll segensreich, wenn wir auch füreinander danken. Danken Gott für den Partner, den du bekommen hast. Vielleicht denkst du, ja, du kennst meinen Partner nicht. Das ist echt schwierig. Naja, man kann immer noch dankbar sein, dass Gott deinen Charakter schult und dir Geduld lernt. Also ich glaube, wenn man will, findet man auch am Partner immer noch gute Eigenschaften, auch in der Krise. Manchmal ist es schwierig, aber es ist möglich. Und das Dritte, wenn ihr dann gemeinsam betet, ist es eine perfekte Möglichkeit auch, zu erzählen, wie es einem wirklich geht. Mehr nur wie die Alltagsorganisationsdinge, wo haben wir Einladung und welches Kind muss wann wo sein. Katrin und Maria, setzt euch Freitagabends hin und redet. Und ich glaube, jetzt nehmen wir, weil jetzt arbeiten wir Freitagabend. Ach so, jetzt nehmen wir, sie müssen einen neuen Termin finden. Redet auch darüber, was euch geistlich beschäftigt. Was habe ich in der Bibel gelesen? Was bewegt mich? Was verstehe ich nicht? Wenn du jetzt sagst, ja, ich lese nicht in der Bibel, wir haben von Mario gehört, wie sehr ihn Bibellesen verändert hat. Ich möchte dich echt ermutigen, lies die Bibel. Und wenn du kein Leser bist, es gibt gute Hörbibeln, dann hör dir die Bibel an, beim Autofahren, beim Laufen, wo auch immer. Such dir eine gute Hörbibel und hör dir zumindest das Wort Gottes an, weil das Wort Gottes ist wirksam und bringt auch Veränderung. Jetzt hast du vielleicht einen Partner, der nicht gläubig ist. Oder du hast einen Partner, der gläubig ist, aber laut beten kommt nicht in Frage, weil manche Leute fühlen sich unwohl beim laut beten. Dann gibt es immer noch, du kannst immer noch für deinen Partner im Willen Gottes beten. Ja? Ihr könnt immer noch einen Zeitpunkt finden, um wirklich miteinander zu reden und auszutauschen, was bewegt dich und zu fragen, hey, gibt es etwas, wofür ich beten kann? Also auch wenn das gemeinsame Gebet noch nicht möglich ist, schaut, was von dem kann ich umsetzen. Vielleicht ist ja alles 3 zu viel, aber eine Sache mal zu sagen, das möchte ich umsetzen in meinem Leben. Wenn du jetzt aber Single bist, ist das Ganze natürlich schwieriger. Die nächste Folie, Judith, bitte. Genau. Das Erste ist, ich würde dich ermutigen, bete nicht nur um einen Partner, bete auch für den Partner. Bete dafür, dass Gott schon jetzt in seinem Leben wirkt, dass er oder sie jetzt schon verändert wird, den Willen Gottes erkennt, im Glauben wachsen darf und reifen darf. Also nicht nur, Gott, ich bin einsam, ich will einen Partner, sondern bete ganz konkret Gottes Segen über die Person, die du hoffentlich dann kennenlernen wirst, damit es ein guter Partner ist. Das Zweite ist, bete nicht nur für den Partner, bete auch für dich selbst, dass du ein guter Partner wirst. Weil eine gute Ehe hat zwei gereifte Persönlichkeiten. Es reicht nicht, wenn einer gereift ist. Das kann auch noch immer herausfordernd sein. Bete dafür, dass Gott dir sagt, wo brauchst du Veränderung, damit du ein guter Partner wirst. Das Dritte, was ich und Tobi, stimmt mir glaube ich zu, ganz dringend sagen, wenn es soweit ist, dass du sagst, hey, glaube ich, habe wen kennengelernt, geh nur Beziehung mit jemandem ein, wo das gemeinsame Fundament des Glaubens passt. Wo ihr gemeinsam auch beten könnt. Es ist so wertvoll. Es verändert die Ehe, wenn man gemeinsam beten kann. Das heißt, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, dann setzt du von vornherein dieses Ziel, ich will nur einen Partner haben, der das mit mir teilt. Weil ich einfach glaube, dass Ehen, wo gemeinsam gebetet wird, tatsächlich die glücklichsten Ehen sind. Das heißt nicht, dass alle anderen Ehen schlecht sind, aber ich glaube, dass es gemeinsames Gebet nur mehr Nähe schafft, die man sonst nicht in der Ehe erreicht. Und das Vierte ist, warte nicht nur auf einen Partner, sondern investiere jetzt auch in gute Freundschaften. So Freunde, die du hast, also verbring mit denen Zeit, bete mit denen auch jetzt. Nur weil du keinen Ehepartner hast, heißt es nicht, dass du nicht diesen Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen beten, bin ich mitten unter ihnen, auch für dich in Anspruch nehmen kannst. Such da gute Freundschaften, wo du das erleben kannst. Wenn du jetzt Single bist und sagst, eigentlich, ich bin gern Single, ich will keinen Partner, oder du bist Single und sagst, es gibt verschiedene Gründe, warum für mich eine Partnerschaft nicht in Frage kommt, dann kannst du trotzdem noch immer in gute Freundschaften investieren. Du kannst auch immer noch das für dich selbst auch beten, dass Gottes Wille in deinem Leben verwirklicht wird. Ich glaube einfach, Gebet verändert was und Gebet ist ein Kleber, der Ehen zusammenhält. Und das möchte ich euch einfach ermutigen, dass wir da unsere Paare in der Gemeinde auch wirklich betende Paare sind, aber auch alle anderen. Und dass wir auch da Familie sein, wenn Leute jetzt sagen, ich bin einsam und ich brauche eigentlich Gemeinschaft, dass sich da auch Freundschaften bilden, wo jemand einfach auch jemanden braucht, um eine Beziehung zu haben. Wo auch immer zwei oder drei in meinem Namen zusammenstehen, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinsames Gebet ist der Kleber, der Ehen zusammenhält. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Katrin und Mario den Schlüssel gezeigt hast, der ihre Ehe verändert. Und ich danke dir, dass du auch alle anderen Ehen verändern kannst, dass für dich keine Ehe zu katastrophal ist, wenn zwei Leute zu dir kommen und sagen, hey, wir brauchen Veränderung. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gute Gebetsgewohnheiten in unserem Leben zu entwickeln. Und dass wir auf dich und deinen Willen zuerst schauen und nicht auf das, was wir nur wollen. Danke, dass du veränderst und danke, dass du uns zuerst liebst und dass du der Anker bist, an dem wir hängen dürfen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.